Liebe Geschwister, lasst uns miteinander einmal im Lukas-Evangelium, das 18. Kapitel, den Anfang betrachten. Da gibt uns der Herr Jesus eine sehr bemerkenswerte Ermunterung zum Gebet. Ich lese Lukas 18 ab Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Ja, das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage, ein Gleichnis, ein bildhaftes, eine Geschichte, die der Herr hier erzählt. Und wenn wir die so betrachten, dann sehen wir, das ist auch aus dem Leben gegriffen, wie so vieles aus dem Alltagsleben, das damals wohlvertraut war den Zuhörern. Es gab diese Richter, die knallhart waren, die unbarmherzig waren, die vielleicht auch mit irgendwelchen Interessengruppen verstrickt waren. Und eine Witwe hatte in der damaligen Zeit ganz wenig Möglichkeiten, ihr Recht zu bekommen. Ohne ihren Mann und womöglich noch ohne weitere Verwandtschaft, ohne Unterstützung und Fürsprache, waren die Witwen ganz besonders rechtlos und ganz besonders auch auf Hilfe angewiesen. Deswegen werden sie in der Bibel auch immer wieder erwähnt als solche, die bedürftig sind, hilfsbedürftig sind. Und diese Witwe hatte keine Möglichkeit, diesen mächtigen und hartherzigen Ritter zu beeinflussen, außer ihrer Hartnäckigkeit. Sie kam immer wieder und hat immer wieder dieses Anliegen vor ihm gebracht, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und dieser hartherzige Richter hat ihr letztlich das Recht geschaffen, einfach nur, weil sie so oft zu ihm kam und nicht nachgelassen hat, ihr Anliegen vor ihn zu bringen. Und nun gibt der Herr Jesus hier ja einen ganz deutlichen Kontrast. Er sagt, schaut her, das ist ein böser Mann, der hat überhaupt kein Interesse an dieser Witwe, er hat überhaupt keine Freudigkeit, dieser Witwe wirklich etwas Gutes zu tun. Er hat eigentlich ihre Bitte nur deshalb erhört, weil sie so oft vor ihn gebracht wurde. Wie viel mehr Gott wird er eure Gebete erhören, wenn ihr immer wieder beharrlich im kindlichen Glauben zu ihm kommt, wo er euch doch lieb hat, wo er doch euer Bestes will, wo er doch beständig besorgt ist um die Seine. Diesen Kontrast hatte Herr Jesus ganz absichtlich in dieses Gleichnis hineingebaut. Wenn schon dieser ungerechte, hartherzige Richter das Anliegen erhört, das die Witwe vor ihn bringt, wie viel mehr könnt ihr auf Erhörung rechnen, wenn ihr ernsthaft eure Anliegen vor euren Gott bringt, der euch doch geliebt hat, der euch auserwählt hat, der für euch ist, nicht gegen euch. Aber es gibt ein Problem dabei. Gott wartet manchmal lange zu. Und das ist etwas, was uns in Not bringt. Das, was uns in eine Prüfungssituation bringt, wo auch unser eigenes Herz offenbar wird. Und das ist vielleicht auch eine der Gründe, warum Gott manchmal lange zuwartet, unsere berechtigten, ernsten Bitten zu erhören. Es ist nicht, dass Gott hartherzig wäre. Es ist nicht, dass Gott nicht hören würde, sondern es ist einfach, dass Gott seine Gründe hat, lange zuzuwarten, bevor er erhört. Aber der Herr sagt, schaut, er wird ganz gewiss zu seiner Zeit diese Gebete erhören. Nun, der letzte Satz zeigt uns, dass dieses Gleichnis heilsgeschichtlich gesehen auf den jüdischen Überrest des Volkes Israel zunächst einmal gemünzt ist. Das müssen wir ja immer bei der Auslegung beachten, wie viele Dinge in den Evangelien spricht der Herr hier prophetisch diesen Überrest des jüdischen Volkes an, den Gott berufen wird, wenn die Gemeinde zu ihm entrückt ist. Und dieser messiasgläubige Überrest wird durch die große Drangsal gehen. Er hat unerhörte Verfolgungen und Bedrängnisse und er wird zu Gott rufen Tag und Nacht. Schaffe mir Recht. Und dann kommt der Sohn des Menschen in Macht und Herrlichkeit. Das ist letztlich auch die Erhörung der Gebete dieses Überrestes. Und der Herr deutet hier an, dass nur wenige in dieser Zeit wirklich Glauben haben werden. Die Gemeinde ist entrückt, die Christenheit, die Völker der Christenheit sind im absoluten Glaubensabfall befindlich. Das müssen wir ja ganz klar sehen. Dort, wo die Stunde der Gnade vorbei ist, wo die Zeit vorbei ist, wo die Evangeliumsbotschaft der Gemeinde erschallt und die Leute, die sich dann nicht bekehrt haben, die werden den kräftigen Irrtümern des Satans an letztlich auf den Leim gehen und werden im Abfall gefangen sein. Da gibt es keinen Glauben mehr, dort wo das Christentum einmal gewesen ist. Aber Gott fängt neu an mit dem jüdischen Volk. Er erweckt diesen Überrest. In der Offenbarung sind es die 144.000. Und durch diese Botschaft gibt es dann auch noch einmal eine Erweckung und Bußbewegung unter den Heidenvölkern. Ganz kurz bevor der Herr wiederkommt. Aber letztlich werden es wenige sein, die in dieser großen Drangsalszeit gläubig zum Herrn rufen. Und sie werden auch zunächst einmal scheinbar nicht erhört werden. Diese Bedrängnis wird andauern und andauern. Der Prophet Daniel sagt, etliche auch von den Verständigen werden erliegen. Sie werden unterliegen, sie werden getötet werden. Und das Ganze, sagt der Prophet Daniel, ist eine Prüfung, eine Sichtung, eine Läuterung der Heiligen. Und ich denke, dieses Gleichnis hat auch für uns als Gläubige der Gemeinde sehr viel zu sagen. Zunächst mal das Bild der Witwe. Wir haben schon gesehen, es ist eigentlich ein Bild eben der Rechtlosigkeit, der Machtlosigkeit, der Schwachheit. Nun, geistlich gesehen ist dieser Überrest mit diesem Bild wunderbar charakterisiert, denn sie, die ja ohne ihren Eheherrn, den Herrn, den Gott Israels waren, als ehemals Abgefallene, als Ungläubige, sie sind sozusagen noch Witwe, bis der Bräutigam kommt. Wir sind keine Witwe, wir sind die Braut. Wir haben eine andere Stellung vor Gott. Und dennoch, in Bezug auf unsere Anliegen hier auf der Erde, sind wir eigentlich genauso machtlos, genauso schwach und angewiesen auf Gottes Hilfe wie eine Witwe. Und deswegen passt dieses Bild in gewisser Weise auch auf uns. Ja? Wir haben keine Kraft in uns selbst. Wir haben keine politische Macht. Wir haben keine einflussreichen Fürsprecher in der Gesellschaft. Wir werden letztlich immer mehr ausgegrenzt. Und die Bibel sagt von dem treuen Überrest, du hast eine kleine Kraft. Philadelphia. Das Sendschreiben an Philadelphia. Und genau deshalb, und das möchte ich auch uns wirklich ans Herz legen, sind wir gerade in dieser sich zuspitzenden Endzeit vermehrt auf das ernstliche Gebet und Flehen angewiesen. Es gibt ja Gebet und Gebet. Es gibt das Gebet, wo man mehr oder weniger schon halb ungläubig eine Bitte vor Gott bringt und wenn sie nicht sofort erhört wird, dann lässt man das und sagt sich, naja, habe ich ja eh schon mir gedacht, das ist nichts, dann lassen wir das eben mal. Es gibt Gebete, die ziemlich verzagt geäußert werden, wo man fast nicht zu glauben wagt, dass sie erhört werden. Und sie werden doch erhört. Das ist ja das Schöne, dass Gott manchmal Gebete erhört, die er eigentlich gar nicht erhören dürfte. So schwach ist der Glaube, mit dem sie vorgebracht werden. Aber es gibt Situationen, wo Gott unser beharrliches Gebet möchte. Und davon spricht ja in besonderer Weise dieses Gleichnis, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlässig werden soll. Und das ist ja eine Ermutigung. Der Herr Jesus ermutigt uns hier, schau, wenn du ein berechtigtes, ein wichtiges Anliegen vor Gott bringst und es wird nicht sofort erhört, bete weiter. Gib nicht auf, werd nicht müde, werd nicht nachlässig, sondern bete weiter, suche das Angesicht Gottes, bis er erhört. Und wenn wir wissen, und wir haben das ja heute in dem Lied zum Ausdruck gebracht, dass wir in der herrlichsten Beziehung zu dem großen Gott und Schöpfer aller Dinge, dem Allmächtigen, stehen, die man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich in der Beziehung eines Kindes zum himmlischen Vater. Wie viel Grund haben wir, wirklich ernstlich zu bitten und auch im Gebet zuversichtlich zu sein und ausdauernd? Nun, es ist so, wie gesagt, wenn Gott manchmal unsere Gebete nicht so recht erhört, dann hat er Gründe. Manchmal liegt der Grund wirklich darin, dass wir unbereinigte Sünde in unserem Leben haben. Dass wir ganz bestimmte Punkte haben, wo wir gegen Gott gesündigt haben. Und dann gilt, was im Propheten Jesaja gesagt wird, deine Übertretungen verhindern, dass dein Gebet vor Gott erhört wird und durchdringt zum Thron. Das gibt es. Und eine der Punkte, die uns in dieser Prüfungssituation des unerhörten Gebetes sicher wichtig sind, dass wir uns selber prüfen, ist da bei mir Sünde, Lüge, Unehrlichkeit, Unversöhnlichkeit, Hass oder Feindseligkeit gegen Brüder, gegen Geschwister, gegen andere Menschen, solche Dinge, da müssen wir uns immer wieder prüfen, denn das sind Gebetshindernisse. In der Ehe, den Ehemännern wird gesagt, dass sie einsichtig mit ihren Frauen leben sollen, weil wenn sie als das schwächere Gefäß in einer willkürlichen und bösen Weise missachten oder verachten oder unterdrücken, dann werden unsere Gebete verhindert. Ja, es gibt also solche Gebetshindernisse. Und die sollten wir versuchen, durch Buße aus dem Weg zu räumen. Aber dann gibt es eben noch diesen anderen Fall, dass Gott einfach erzieherische Gründe hat, zuzuwarten mit der Erhörung. Ja? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir auch da mal drüber nachdenken. Es liegt nicht daran, dass Gott nicht möchte, dass er gleichgültig wäre, dass er kein Interesse an uns hätte. Das will uns der Teufel ganz gewiss einreden. In dem Moment, wo wir vor Gott unsere Bitten bringen und enttäuscht werden und empfinden, ja, Gott hat eigentlich gar nicht erhört. Und das ist wichtig. Wie gesagt, es werden die Gedanken des Herzens offenbar. Wir können das vielleicht auch ein bisschen vergleichen. Wir haben da ja auch reichlich Anschauungsunterricht. Wenn man also einem Kind vielleicht etwas in Aussicht gestellt hat und es bittet jetzt drum, und dann muss man sagen, es geht noch nicht, warte. Dann merkt man sehr viel über die Herzenshaltung des Kindes. Es gibt manche Kinder, es sind glaube ich nicht so viele, die können geduldig warten und sind ganz lieb und vertrauensvoll. Ach, irgendwann wird es schon Gott oder wird es schon eben unser Vater geben und erhören. Und andere, die werden quengelig und ungeduldig. Und andere, die sagen, ach, habe ich es doch eh gewusst, dass mein Papa mir das nicht geben will. Kann ich gleich bleiben lassen. Ja, verzagt, trotzig. Also da in so einer Situation des Zuwartens wird unser Herz offenbar. Wie stehen wir denn zu Gott? Zu dem Gott, den wir bitten. Und ich denke, das ist auch beabsichtigt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auf der einen Seite einfach sehen, es liegt nicht an Gott, dass er nicht erhören will. Vielleicht lesen wir da auch mal was dazu aus 2. Chronik 16, Vers 9. Ganz wichtig, dass wir auch solche Verheißungen, solche Aussagen uns vor Augen führen, wenn wir in einer solchen Situation des Gebets sind. Da heißt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sucht solche, die ihn suchen. Das sollte uns ein Trost sein. Es gibt aber da auch eine Ermahnung dabei. Er sucht solche, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und deswegen auch da wieder, Gebet bedeutet auch Herzensprüfung. Ist auch eine Frage unserer Motive. Manchmal bitten wir Dinge, die sind sehr, sehr selbstsüchtig. Das gibt auch bei unseren Kindern so Situationen, wo sie ein ganz offenkundig selbstsüchtige und unkluge Bitte äußern. Ja? Und wo wir manchmal als Eltern sagen müssen, du, ich verstehe dich, dass du das gerne möchtest, aber das kriegst du nicht. Ja? Manche Kinder würden schon gerne ab 10 Jahren sagen, Papa, kauf mir doch ein Smartphone. Ja? Und da haben wir gute Gründe zu sagen, nein, ganz bestimmt kaufe ich das nicht. Ja? Das weißt du noch nicht warum, aber es ist nicht gut für dich. Und das sind so Dinge, da müssen wir uns manchmal auch fragen, was ist eigentlich meine Bitte für eine Bitte? Ist sie einfach ein Stück eigensüchtig? Will ich Probleme und Leiden wegbeten? Das wollen wir manchmal sehr gerne. Ja? Herr, nimm mir die Schmerzen weg, gib mir einen erfolgreichen Weg. Und Gott tut es ja oft. Wenn er es kann, tut er es. Ich glaube, wir alle können das bezeugen, dass wir oft wunderbar geführt worden sind, Gebetserhörung, beschenkt worden sind von Gottes Güte. Und wo immer möglich, tut es Gott. Aber es ist manchmal aus erzieherischen Gründen gar nicht gut für uns. Und ganz ehrlich gesagt, Kinder, die immer alles sofort bekommen, was sie wollen, ich glaube, das haben wir auch schon festgestellt, die sind furchtbar. Ja? Die sind nachher nicht auszuhalten, sind verwöhnt, eigensüchtig, drehen sich nur noch um sich selbst. Und leider wäre das auch in geistlichen Dingen so, wenn Gott nicht auch Prüfungen und Bedrängnisse und Übungen in unser Leben ganz bewusst einbauen würde. Und so müssen wir das sehen. Es liegt nicht dran, dass Gott nicht die Macht hätte, bestimmte Situationen anders zu gestalten, als er es tut. Aber manchmal muss unser himmlischer Vater unsere Bitten liebevoll zurückweisen und sagen, das ist nicht gut für dich oder zumindest jetzt noch nicht. Und dann, was machen wir dann? Sind wir dann trotzig? Begehren wir auf? Versuchen wir es uns trotzdem zu nehmen auf irgendwelchen menschlichen, eigenmächtigen Wegen, was wir uns wünschen? Oder können wir uns ergeben und dem Vater vertrauen, dass er es schon richtig macht? Das ist eigentlich das, was Gott möchte, dass wir lernen, ihm still zu vertrauen. Dass wir lernen zu warten. Und jedes geistliche Warten ist immer eine Ergebung zu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Und wenn meine Bitte nicht recht vor dir ist, wenn du Gründe hast, dass du sie nicht erhörst, dann will ich auch damit einig sein. Das ist zum Beispiel schon eine Sache, die, denke ich, unser Gebetsleben sehr, sehr bereichert, wenn wir einfach in dieser Haltung vor Gott kommen. Anstatt ungeduldig zu drängen und zu sagen, wenn ich das jetzt nicht kriege, dann bin ich sauer, dann bin ich rebellisch. Und dann gibt es noch tiefere Läuterungen. Es gibt manchmal auch Dinge, die durchaus berechtigt sind und wo aber trotzdem sich ein Stück fleischliche Eigensucht bei uns mit hineinmischt in unsere Gebetsanliegen. Wisst ihr, letztlich das Gebet, das wirklich erhört wird, das ist das Gebet, das Gottes Ehre und Verherrlichung zum Ziel hat. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir auch in der Schule des Gebetes lernen, was ist Gottes Wille? Das wird uns ja gesagt, das, was nach dem Willen Gottes ist, das wird Gott auch geben. Das, was nicht nach dem Willen Gottes ist, da muss uns Gott manchmal entgegentreten und es verweigern. Oder er muss uns umlenken, dass wir lernen, in der richtigen Weise um das Richtige zu bitten. Und das ist ein Prozess der geistlichen Reifung. Das brauchen wir. Wisst ihr, Gott gibt uns ja dieses Vorrecht des Gebetes auch deshalb, damit er seine Macht und Herrlichkeit in unserem Leben erweisen kann. Wenn immer alles von vornherein problemlos wäre, dann würden wir keine Glaubens- und Gebetserfahrungen machen und Gott würde auch nicht so verherrlicht, als es der Fall ist, wenn Kinder Gottes in ernste Bedrängnis kommen und sie vertrauen Gott und bitten ernstlich und Gott greift ein und gibt ihnen wirklich auch Hilfe und Antwort. Aber dazu möchte Gott, dass wir immer mehr wirklich den Willen Gottes und die Ehre und Verherrlichung Gottes im Auge haben und nicht uns selbst. Es gibt in den Psalmen mal einen Vers, wo es heißt, nicht uns, o Herr, sondern dir und deinem Namen gibt die Ehre. Und das ist so eine Gebetshaltung, da glaube ich, dass das ganz stark zu unserer Erhörung beiträgt, wenn wir an den Punkt kommen. Ich werde gerade erinnert an eine Frau Gottes im Alten Testament, die Hanna. Bei der finden wir genauso einen Läuterungsprozess. Ihr erinnert euch, die Hanna hatte ein bitteres Leiden für eine Frau in Israel. Sie war nämlich kinderlos. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und sie hat sich so sehr einen Sohn gewünscht. Und sie hat gebetet, immer wieder. Wenn ihre Familie zum Heiligtum kam, hat sie ihre Bitte vor Gott gebracht. Gib mir doch einen Sohn. Und Gott hat Nein gesagt. Immer wieder neu. Aber die Hanna hat nicht resigniert, sie hat nicht aufbegehrt gegen Gott, sondern da kam etwas ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges. Durch die vielen Jahre hindurch des Wartens und Bittens kam ein Gedanke in das Herz von der Hanna. Und auf den Gedanken hat Gott gewartet. Die Hanna hat nämlich gesagt, Herr, ich will diesen Sohn nicht für mich selbst haben. Am Anfang war es ganz sicher so, sie hat gesagt, Herr, die Penina hat einen Sohn und hat noch einen Sohn. Und warum ich nicht? Ich will für mich einen Sohn haben, damit ich auch geehrt werde, damit ich auch als Frau Ansehen habe und Erfüllung als Mutter. Und Gott hat gesagt, nein. Warum hat Gott Nein gesagt? Weil er die Hanna nicht geliebt hätte? Wisst ihr, die Hanna war eine besondere Heilige. Die Hanna war wirklich eine Frau Gottes, mit der Gott Großes vorhatte. Und genau deswegen hat er ihr diese Bitte nicht erhört. Tausenden anderen Frauen in Israel hat er sie erhört, aber Hanna nicht. Und so musste sie leiden und warten. Und dann kam dieser Gedanke, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann weihe ich ihn dir, dann gebe ich ihn zurück in deine Hand. Ich will ihn nicht für mich, ich will ihn für dich. Und genau auf diese Haltung hat Gott gewartet. Deswegen hat er so lange zugewartet mit ihr. Und in dem Punkt, wo sie dabei war, da hat sie plötzlich gewusst, jetzt antwortet Gott, jetzt bin ich durchgedrungen. Jetzt ist meine Bitte mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung gekommen und damit war die Erhörung da, gar keine Frage mehr. Ja? Sie war getröstet, sie ging nach Hause und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Aber nicht mehr einen Sohn für sich, sondern einen Sohn für den Herrn. Ja? Und das kann uns vielleicht so als ein Bild dienen, als ein Eindruck, was möchte Gott, wenn er uns erst einmal unsere berechtigten Bitten verweigert. Manchmal möchte er, dass wir die eigensüchtigen Motive unseres Herzens erkennen und in den Tod geben, damit er in unserem Leben etwas zu seiner Verherrlichung wirken kann. Und dann ist der Segen viel größer. Gott hatte Hanna noch andere Söhne gegeben, nachdem sie den einen Sohn hergegeben hatte. Ja? Aber der Sohn, der diente im Heiligtum und war ein großer Segen für ganz Israel. Und es diente zur Verherrlichung des Herrn. Also da wollen wir einfach sehen, Gott hat seine pädagogischen, liebevollen Gründe, wenn er zuwartet mit der Erhörung unserer Gebete. Vielleicht können wir da auch noch mal etwas lesen aus dem Psalm 34. Psalm 34, Vers 16, ist doch auch schön. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das dürfen wir wissen. Also Gott sieht uns von Anfang an, wenn wir anfangen zu beten. Es gibt noch andere Gründe, warum unsere Gebete nicht sofort erhört werden. Wir finden einen dieser Gründe im Propheten Daniel. Im Propheten Daniel, da sehen wir, dass manchmal auch der Widerstand der Finsternismächte ein Grund sein kann, dass die Erhörung unserer Gebete etwas länger dauert, als wir es denken. Lesen wir mal Daniel 10, Vers 12 und 13. Da begegnet Daniel, nachdem er ernstlich gebetet hat, ein Engel. Und er spricht, ein Mann, Das ist letztlich auch eine Begegnung mit dem Herrn. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Also es gibt geistliche Gebete, das gilt auch gerade für geistliche Anliegen, zum Beispiel in der Gemeinde, Erweckung, bestimmte Dinge, da gibt es einen geistlichen Kampf. Da gibt es einen Kampf in der unsichtbaren Welt. Und obwohl dieses Gebet schon vom ersten Tag an erhört wurde, hat die Erhörung in der Praxis 21 Tage auf sich warten lassen. Also auch das können wir berücksichtigen. Manchmal brauchen wir die Beharrlichkeit im Gebet, weil da geistliche Kämpfe in der unsichtbaren Welt sich abspielen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Brauchen wir auch nicht. Wir wollen da nicht reinschauen, neugierig. Aber wir wollen einfach wissen, Gott hat seine Gründe, wenn manchmal die Erhörung auch etwas länger dauert. Das, was Gott möchte, wenn er erst einmal unsere Gebete nicht erhört, ist, dass wir ihn suchen. Das ist der Begriff, der eigentlich im Alten Testament da immer wieder vorkommt. Dass wir sein Angesicht suchen, dass wir ernstlich und beharrlich vor Gott bleiben, wenn wir ein wichtiges Gebetsanliegen haben, das nicht sofort erhört wird. Vielleicht lesen wir dazu aus dem Propheten Jeremia noch einmal etwas. Jeremia 29, ab Vers 11. Da heißt es: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Also Gott meint es gut mit uns, den Seinen. Wir müssen jeden Gedanken zurückweisen, wo der Feind uns einreden will. Gott hat dich vergessen, er will dich in die Pfanne hauen, er will dir Böses tun. Das sind böse, verkehrte Gedanken. Gottes Gedanken über uns sind gut. Und dann heißt es in Vers 12: Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen Gottes. Und ich denke, das dürfen wir auch für unsere Situation annehmen, da wir ja wissen, dass in Christus alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Der Herr will gesucht werden. Und wie gesagt, suchen ist was anderes als geschwind mal beten. Suchen ist was anderes als in eigensüchtiger Weise unsere Bitten vor Gott zu bringen und dann uns wieder abzuwenden, wenn sie nicht sofort erhört werden. Suchen bedeutet, dass wir dranbleiben. Suchen bedeutet, dass wir wirklich, ja, den Herrn ernstlich bitten, dass er uns antwortet und dass wir auch in diesem Prozess der Selbstprüfung stehen, den wir schon beleuchtet haben. Gott geht es um unser ungeteiltes Herz in unseren Gebeten. Das ist erhörlich, wenn wir von ganzem Herzen die Sache des Herrn suchen, den Willen Gottes suchen, die Ehre Gottes suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Es ist ihm eine Freude, unsere Gebete dann zu erhören. Vielleicht noch eine solche Verheißung aus dem ersten Buch der Chronik, 1. Chronik 16. Ja, vielleicht von Vers 8. Das ist ein Loblied des Königs David: Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von all seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Also das ist, denke ich, wichtig, dass wir bereit sind, uns Zeit zu nehmen fürs Gebet, dass wir bereit sind, wirklich auch den Herrn ernstlich zu bitten. Und dann werden wir merken, ja, oft sind wir fleischlich, wir sind träge, wir wollen manchmal uns auch mit unserer eigenen Kraft helfen, anstatt auf die Kraft Gottes zu vertrauen. Nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das ist auch so eine Verheißung, die uns ins Gebet treibt. Ja, wenn wir mit eigener Kraft versuchen, unsere Dinge zu regeln, dann ist es genau das Gegenteil von Gebet. Dann denken wir, wir seien selber in der Lage, unser Problem zu lösen und brauchen Gott dazu gar nicht. Und das ist natürlich eine Haltung, wenn wir dann vielleicht nebenher auch Gottes Hilfe erbitten. Ja, da ist es sehr gut möglich, dass da keine Gebetserhörung kommt. Aber wenn wir uns unsere Schwachheit bewusst sind und sie bekennen und wirklich wie diese Witwe, die ja gar keine anderen Möglichkeiten hatte, den Herrn suchen, dass er uns eingreift und uns beisteht, dann dürfen wir wirklich auch auf Erhörung vertrauen. Wir dürfen auch beten, dass der Herr unseren Kleinglauben von uns nimmt und unseren Glauben stärkt. Das mussten die Jünger auch tun. Sie haben auch gebetet, Herr, mehre uns den Glauben. Weil Gott sucht vertrauensvolles Gebet. Ein kleingläubiges, ungläubiges Gebet, das kann Gott so nicht erhören. Manchmal tut er es in seiner Barmherzigkeit, aber wir erinnern uns an den Jakobusbrief. Da wird uns schon gesagt, dass Gott eigentlich möchte, dass wir im Glauben bitten. Lesen wir mal Jakobus 1, Vers 5, folgende. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Gott gibt gern. Gott macht uns keine Vorwürfe, wenn wir ihn bitten. Aber so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Jakobusbrief ist eigentlich da voll von solchen Belehrungen. Ja, vielleicht können wir das auch noch mal lesen. Auch so ein Gebetshindernis. In Kapitel 4 am Anfang. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also das ist hart. Aber das zeigt uns, ja, es gibt auch Haltungen, in denen wir im Gebet vor Gott kommen, die sind Gott nicht wohlgefällig. Da schließt sich die Tür zur Erhörung nicht auf, sondern zu. Und genau solches zu vermeiden und uns da zu reinigen, uns zu heiligen, das ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges für unser Gebetsleben. Ja, wir beten oft nicht viel und ich denke, das ist auch ein Punkt, der da aufgedeckt wird in diesem Gleichnis, weil wir ein Stück träge und selbstzufrieden sind, lau und schläfrig. Gerade als Gläubige in der Endzeit müssen wir mit dieser Gefahr des geistlichen Schlafes rechnen. Wir wachen und beten zu wenig. Und ich denke, dieser Gesichtspunkt, den sollten wir auch noch mal miteinander betrachten. Wir lesen ja im 1. Thessalonicher 5 da ganz deutliche Ermunterungen und Ermahnungen an unsere Adresse, wo es um das Wachen geht in der letzten Zeit vor der Wiederkunft des Herrn. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 4. Ihr aber, Brüder, Seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag des Herrn, der Gerichtstag, wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und dann lesen wir in Vers 17, betet ohne Unterlass. Betet ohne nachzulassen. Das ist ja eigentlich genau das, was der Herr Jesus uns in Lukas 18 auch gesagt hat. Ja? Also gerade in der letzten Zeit sind wir in Gefahr, einfach zu träumen, vor uns hin zu schlafen, das Gebet zu vernachlässigen und irgendwo zu denken, ach, wir werden schon so irgendwie durchkommen. Aber gerade in der letzten Zeit ermahnt uns der Herr Jesus, dass wir da besonders auch das Gebet pflegen sollen, und zwar mit Wachsamkeit. Wir lesen mal in Markus 13 diese Ermahnung, die da sehr knapp und klar und deutlich ergeht, Vers 33. Da heißt es, habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Also wir sollten den Herrn erwarten in einer Haltung der Wachsamkeit und des Gebets. Und das ist ja auch etwas, was in diesem Gleichnis von der Witwe zum Ausdruck kommt. Es geht um die letzte Zeit, es geht um den wiederkommenden Herrn, es geht darum, dass wir durch allerlei Bedrängnisse gehen, das sind für die Gemeinde Verführungen und Verfolgungen, Verweltlichung und Verflachung, aber auch zunehmend der Hass und die Feindschaft einer ungläubigen Umgebung. Diese Dinge kommen auf uns. Zugleich aber der falsche Friede und der Wohlstand, die wie ein Schlafmittel auf die Christen wirken. Und deswegen ist es besonders wichtig, wachsam zu sein und im Gebet nicht nachzulassen. Da brauchen wir auch einander. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, dass wir eben auch miteinander beten und einander anspornen sollten zum Gebet, weil jeder Einzelne für sich genommen durch vielerlei Umstände oft dann doch müde wird und nachlässig wird im Gebet. Ja, also in dieser heutigen Zeit sind wir besonders herausgefordert zu wachen und ernstlich und anhaltend zu beten. Auch da wieder der Jakobusbrief, der gibt uns ja auch sehr positive Ermutigungen. Jakobus 5, wir kennen das alle, dieses schöne Beispiel von Elia, was uns zur Ermutigung geschrieben ist. Da heißt es, Vers 16 und 17, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also ernstliches Gebet, intensives Gebet ist heute nötig. Das ist übrigens auch ein Gebet, das biblisch immer wieder mit Fasten verbunden wurde. Ich bin auch erinnert worden bei der Vorbereitung an die Gebete dieser Männer Gottes, Daniel und Nehemia und Esra, die auch in einer Situation der endzeitlichen Bedrängnis, will ich mal sagen, der Not im Volk Gottes, den Herrn gesucht haben. Und sie haben die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens auch durch Fasten unterstrichen. Lesen wir vielleicht mal im Nehemia im 1. Kapitel, wie der Nehemia da sein Anliegen schildert. Nehemia 1, Vers 3. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Ich denke, wir haben hier ein Vorbild eines gottesfürchtigen, erhörlichen Gebets. Nehemias Gebet wurde erhört. Wir lesen das auch. Ja? Er hat kühn gebetet. Er hat ein Wunder erbeten eigentlich, dass nämlich sein Herrscher ihn da nach Jerusalem lässt. Und Gott hat es gewährt. Aber er hat auch ernstlich gebetet. Wir haben hier bei uns in unseren Kreisen heute das Fasten weitgehend verlernt. Aber ich kann nur sagen, auch aus eigener Erfahrung, es ist ein Segen, wenn wir das in der richtigen Haltung tun. Fasten bedeutet Selbstdemütigung. Es bedeutet, dass wir durch das Weglassen von leckerer Speise oder überhaupt von Speise und Getränk für gewisse Zeit, normalerweise nur von Speise, unterstreichen, wie ernst wir es mit unserem Anliegen meinen. Und wenn das geistlich gesehen wird, im Zusammenhang auch mit solch einer Demütigung unter die Not, unter eigene Not, unter fremde Not, wie bei Nehemia, dann kann das wirklich auch ein Segen sein und die Ernsthaftigkeit unseres Gebetes unterstreichen. Ich kann nur sagen, zum Beispiel die russlanddeutschen Geschwister haben das Fasten und Gebet in der Verfolgung gelernt und sie haben auch gemerkt, was für ein Segen darin besteht und wie Gott da auch wirklich antwortet, wenn wir ihn ernstlich suchen. Das ist natürlich nicht nur durch Fasten, aber auch durch Fasten. Wir finden das ja auch in Apostelgeschichte 13 zum Beispiel, als der Apostel Paulus ausgesandt wird, da haben sie auch dem Herrn unter Fasten und Gebet gedient. Ernstliches Gebet bedeutet eben auch, dass es ausdauernd ist und überwindet. Vielleicht lesen wir auch nochmal im Psalm 40, Vers 2, diese Aussage über das ausdauernde Gebet. Da heißt es, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, geduldig gewartet, immer wieder das Gebet vor Gott gebracht. Da neigte er sich zu mir und erhörte mein Schreien. Also diese Beharrlichkeit ist wichtig. Auch im Neuen Testament in Römer 12 finden wir diese Aufforderung an uns, dass wir nicht rasch nachlassen, sobald die Erhörung ausbleibt, sondern dass wir wirklich beharrlich im Gebet beten, bis Gott die Erhörung schenkt. Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Und dann kann Gott erhören, dann kann Gott uns Gnade geben. Es gibt auch kämpferisches Gebet. Das ist auch etwas, was wir vielleicht gar nicht mehr so kennen. Das gehört aber auch zum ernstlichen Gebet dazu. Mir ist da immer wieder der Epaphroditus ein Vorbild. Im Kolosser 4 lesen wir von ihm etwas, was wir heute, glaube ich, nur noch selten finden. Kolosser 4, Vers 12, da heißt es, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Also kämpferisches Gebet, Ringen im Gebet, das gehört auch mit dazu. Ich möchte vielleicht noch etwas sagen, auch über die Anliegen, die heute wichtig sind. Wir haben natürlich verschiedene Anliegen. Zunächst mal auch persönliche. Das ist auch ganz berechtigt, dass wir unsere persönlichen Anliegen vor den Herrn bringen. Wir haben aber auch Anliegen für die Gemeinde in der heutigen Zeit. Und ich denke, ganz wichtig ist auch das priesterliche Gebet, wie wir es bei Nehemia und Esra und Daniel gesehen haben, dass wir uns heute unter die Nöte im Volk Gottes, unter die Lauheit, unter die Not der Verführungen, der Zertrennungen beugen und uns demütigen und mit darunter stellen. Das ist etwas, was große Vollmacht hat. Wenn wir von unten her beten, wenn wir uns wirklich priesterlich mit unter die Nöte stellen und da den Herrn bitten, dass er um seines Namens willen eingreift. Ich glaube, so etwas brauchen wir ganz dringend in der heutigen Zeit. Wir brauchen Gebet um Erweckung, um eine tiefere Gottesfurcht im Volk Gottes, um Heiligung und ein tieferes Verständnis auch hinter den Gläubigen von der heutigen Zeit mit ihren Herausforderungen. Wir brauchen das Gebet um Bekehrungen und um das Wachstum des Evangeliums. Ich denke, wir empfinden das alle, auch im Hinblick auf die Evangelisation, die vor uns steht, dass in der heutigen Zeit Bekehrungen schwerer zu erreichen sind, dass der geistliche Widerstand größer ist, dass da Kämpfe stattfinden, dass der Herzensboden verhärtet ist. Da brauchen wir ernstliches Gebet, dass Gott durch seinen Geist die Herzen doch noch vorbereitet und die Gnade Gottes noch Frucht wirkt. Wir brauchen eben auch das Gebet für unsere nächste Generation. Ich denke, das ist so wichtig. Ich empfinde immer wieder, dass der Satan und die Mächte der Finsternis ganz besonders um die jüngere Generation auch in den christlichen Gemeinden, in den christlichen Familien einen raffinierten Kampf führt. Er versucht, sie vom Glauben, von dem Weg der Heiligung, der Treue wegzuführen in ein falsches äußerliches Christsein, was letztlich ohne Kraft und ohne Wiedergeburt ist. Und das ist eine ganz große Not, dass wir müssen darum beten, dass wirklich auch in der jüngeren Generation Gott Männer und Frauen Gottes erweckt, die in allem Ernst und in aller Klarheit seinen Weg weitergehen wollen und auch in Treue die Gemeinde weiterbauen, bis der Herr uns von dieser Erde abholt. Ja, und deswegen brauchen wir auch gemeinsames Gebet. Ich möchte noch zum Schluss einmal daran erinnern, Matthäus 18, Vers 19 bis 20, das ist ja ein Bibelwort, das wir sehr schätzen und immer wieder auch einmal anführen, auch wenn es um die Gemeinde geht, aber es geht hier im Besonderen auch um das gemeinschaftliche Gebet der Gläubigen, wenn der Herr Jesus diese wunderbare Verheißung uns gibt. Matthäus 18, Vers 19 und 20. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und das möchte ich auch wirklich als Ermutigung weitergeben, dass wir doch uns wirklich zum gemeinsamen Gebet öfters treffen. Das kann informell sein, wenn wir zusammen sind, dass wir auch noch miteinander beten. Sollte sowieso so sein, machen wir zu selten, wir schwätzen zu viel und beten zu wenig, fürchte ich. Ja. Es sollte aber auch so sein, dass wir uns ruhig auch zum Beispiel zu Gebetskreisen treffen, wenn zum Beispiel ein paar Hausfrauen Zeit haben vormittags, dass sie sich treffen zum Gebet, zur Fürbitte für Verlorene, für die Gemeinde, ist ein Segen. Natürlich ganz wichtig die Gebetsstunde der Gemeinde. Es macht immer wieder Schmerzen zu sehen, wie groß der Unterschied ist zwischen diesem wunderbar gefüllten Saal heute Vormittag und dem Saal, wenn wir uns zum Gebet und zur Bibelbetrachtung am Mittwoch treffen. Viele haben gute Gründe. Manche müssten sich vielleicht überlegen, was ihre Gründe sind, dass sie nicht kommen. Aber der Herr hat einen besonderen Segen auch auf das gemeinschaftliche Gebet der Gemeinde gesetzt. Die Bibel sagt auch, dass wir als Ehepaare miteinander beten sollen. Das ist auch so eine Sache, die manchmal in der Hektik des Alltags zu kurz kommt. Aber im 1. Korinther 7 lesen wir das ganz deutlich und das wollen wir auch einmal berücksichtigen. Da heißt es ja in Vers 5 von Mann und Frau, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Tja, tun wir das, dass wir auch als Ehepaare fasten und beten oder auch nur beten, so wie wir geführt werden, aber ernstlich beten, zum Beispiel für die Angelegenheiten der Familie, für die Gemeinde. Gott gibt auch da seinen Segen dazu. Von dem Gemeindegebet lesen wir in Apostelgeschichte 4 etwas auch, was sehr ermutigend ist, auch wenn wir nicht mehr erleben, dass die Gemeindegebäude sich wirklich erbeben. Aber es ist ein Bild auch dafür, dass das gemeinschaftliche Gebet der Gemeinde wirklich Vollmacht hat, wenn es in der rechten Herzenshaltung geschieht. Apostelgeschichte 4, Vers 29 bis 31. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also als diese Gemeinde mit einem Herzen in einem Sinn zusammen war und den Herrn gebeten hat, etwas zu seiner Ehre zu tun, da hat Gott auf eine übernatürliche und kraftvolle Weise geantwortet. Und nicht mehr mit Zeichen und Wundern, aber mit seinem Eingreifen und seinem Wirken, seinem machtvollen Wirken, will er auch heute antworten, wenn wir als Gemeinde ihn ernstlich bitten. Dazu gehört allerdings auch, dass wir unsere Beziehung untereinander bereinigen, dass Missgunst und negative Haltungen, Verleumdungen, Klatsch, dass solche Dinge bereinigt werden, dass wir die Dinge ablegen, in den Tod legen, einander in Bruderliebe wirklich annehmen, dann kann Gott Erhörung und Segen schenken. Psalm 133, mir geht die Zeit aus, aber wir wissen diese Erinnerung, wie es Gott wohlgefällig ist, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht beisammen leben. Da haben wir noch vieles aufzuarbeiten und vieles zu tun, habe ich die Befürchtung, aber es ist ein Segen darauf, wenn wir auch an unseren Beziehungen untereinander arbeiten, sodass wir einmütig mit einem Sinn den Herrn suchen im Gebet. Ich möchte schließen mit Psalm 34, nochmal einer Verheißung. Psalm 34, Vers 5 bis 6, dass wir einfach ermutigt werden, persönlich und gemeinsam den Herrn zu suchen im Gebet und wirklich von ihm auch zu erwarten, dass er antwortet und hilft und eingreift zur Ehre seines Namens. Da heißt es, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Lasst uns das mitnehmen aus Gottes Wort, dass wir nicht zu Schanden werden, wenn wir den Herrn ernstlich und beharrlich suchen, dass wir doch vermehrt beten, dass wir uns die Zeit rausschneiden aus unserem hektischen, von Handys und Computern und irgendwelchen Zeitfressern kaputtgemachten Alltag, dass wir die Zeit uns rausschneiden fürs Gebet und das wirklich mit Ernst praktizieren. Der Herr wird es segnen, wir werden es in unserem persönlichen Leben sehen, dass Gott Gebet erhört, aber auch in unserer Lebensumgebung unter den Ungläubigen und auch in unserer Gemeinde. Und wir brauchen das. Wir sind geistlich wirklich ein bisschen so wie diese Witwe, die es dringend nötig hat, dass Gott eingreift und Gnade gibt, geistliche Stärkung, Kraft, dass er wirkt zur Verherrlichung seines Namens in unserer Mitte. Wollen wir doch da Mut fassen und ihn in dieser Angelegenheit suchen. Amen.